Frage, ob die vorhandenen Atomwaffen weiter getestet werden müssen, hat uns im Deutschlandfunk schon beschäftigt und wird uns auch in diesem Sendeplatz noch weiter beschäftigen. Heute geht es um die Auseinandersetzung mit den Vorgängen in Japan. Dabei wollen wir nicht nacherzählen, was damals geschah. Dies haben wir in den vergangenen Jahren oft getan. Wir wollen Ihnen heute die Ansichten eines Philosophen, Günther Anders, zu diesem Thema vorstellen. Ein Mann, der sich zeitlebens aktiv gegen die Atomrüstung engagiert hat. Diese Sendung von Gode Japs und Ludger Fittgau erhebt nicht den Anspruch einer abgewogenen Analyse, um die wir uns sonst im Hintergrund Politik bemühen. Es ist die Darstellung der Auseinandersetzung eines Mannes mit dem Thema Atomrüstung, kann also nur dessen subjektives Empfinden darstellen, das in Bezug auf die Ereignisse in Japan wohl viele teilen, dessen Schlussfolgerungen aber sicherlich umstritten sind. Günter Anders' Thesen zum Atomzeitalter sind überschrieben. Hiroshima ist überall.
Liebe Endzeitgenossen, die sind wir. Dass wir nicht Genossen des Zeitenendes werden, dafür zu sorgen, das ist unsere Aufgabe. Diese Thesensammlung über die Atomgefahr heute ist nunmehr die dritte, die ich vorlege. Die erste im Jahre 1957 hat noch die FAZ veröffentlicht, die sich heute mit so etwas nicht mehr besudeln würde. Die zweite diktierte ich 1959 nach meiner Rückkehr aus Hiroshima den Studenten der Freien Universität Berlin, die sie dann veröffentlichten und weiter verbreiteten. Die zwei Thesensammlungen waren noch Warnungen gewesen. Hoffen wir, dass auch dieser dritten Sammlung noch eine Warnungsfunktion zukomme. Das sage ich voller Zweifel und Beklemmung. Denn unterdessen ist hier vielleicht der Anfang dessen eingetreten, wovor die ersten zwei Thesensammlungen gewarnt hatten. Gleich viel warnen müssen wir unter allen Umständen.
Die Warnung, die der Philosoph Günther Anders bis zu seinem Tode im Jahre 1992 immer wieder aussprach, basiert auf der politischen und philosophischen Reflexion des Atomangriffs auf Japan vor 50 Jahren. Der Abwurf der Bombe auf die Hafenstadt Hiroshima markierte für Anders den Beginn eines neuen Zeitalters. Die Zündung der Uranbombe durch die amerikanische Luftwaffe war der erste Atomwaffeneinsatz der Geschichte.
Die Bombe, ihrer Sprengkraft nach vergleichbar mit einer heutigen taktischen Atomwaffe, explodierte vor 50 Jahren am 6. August 1945 um 8.30 Uhr japanischer Zeit 66 Meter über dem Shima-Krankenhaus in Saikumashi. Die Hitzeentwicklung betrug 50 Millionen Grad.
In Hiroshima hielten sich am Tag des Bombenabwurfs 400.000 Menschen auf. Bis zum Jahre 1950 waren infolge der Explosion 282.000 Menschen gestorben. 158.000 Bewohner Hiroshimas, einschließlich der Verwundeten, überlebten. Ihre Krankheiten waren später Blutkrankheiten, wie Anämie und Leukämie, tumorhafte Hautwucherungen, Lebererkrankungen oder Neurosen.
Günter Anders besucht Hiroshima erstmals im Jahre 1958. Vom Geschehenen ist im Stadtbild nichts mehr zu sehen. Anders schreibt in sein Tagebuch:
Die neuen Häuser unterschlagen das Gewesene genauso, wie die Zeitungen es tun oder die Alltagssprache. Alles scheint zeitneutral. Das heißt, alles sieht so aus, als hätte es seit eh und je so gestanden.
Selbst auf den Leukämiestationen der Krankenhäuser Hiroshimas ist es für Günter Anders kaum möglich, die Dimension des Geschehenen wirklich zu begreifen.
Und das geht so weit, dass wenn ich mit Opfern von Hiroshima mich unterhalten wollte über den Augenblick, um den es sich gehandelt hat, sie alle einfach schweigsam blieben, weil es zu groß war. Es war zu groß, als dass sie sich daran hätten erinnern können. Es war zu groß, als dass sie es hätten wahrnehmen können. Und das gehört wirklich auch zum Charakter der heutigen Zeit, dass wir Situationen herstellen, denen wir psychologisch absolut nicht mehr gewachsen sind.
Doch das verwüstete Hiroshima existiert weiter. als Symbol. Politisches und philosophisches Denken und Handeln hieß für Günther Anders nach dem 6. August vor 50 Jahren immer wieder deutlich zu machen, der Name Hiroshima bezeichnet keine Stadt, sondern den Zustand der Welt. Wir alle wohnen in Hiroshima.
Jeder Punkt unserer Erde könnte genauso wie Hiroshima getroffen und vernichtet werden. Die heutige Situation ist weit schlimmer als damals. Denn durch ein einziges Hiroshima, gleich wo, gleich ob in einem Harrisburg, Tschernobyl oder Wackersdorf, und gleich ob es im Krieg oder in unserem sogenannten Frieden geschieht, durch ein einziges Hiroshima könnten alle anderen Plätze unserer geliebten Erde zusammen ein einziges riesiges Hiroshima werden. Und sogar noch schlimmer. Denn es sind nicht nur alle Plätze im Raum, sondern alle Plätze in der Zeit, die mitgetroffen werden können und vielleicht schon sind. Mit uns, an uns könnten, wenn wir nicht heute handeln, auch unsere Enkel und Urenkel zugrunde gehen. Dann aber werden wir Menschen und unsere Vorfahren niemals gewesen sein.
Hiroshima ist für Anders der permanente Aufruf für entschlossenes politisches Handeln gegen die atomare Drohung. Anlässlich des 40. Jahrestages von Hiroshima und Nagasaki meldete er sich im Deutschlandfunk zu Wort.
Die Gretchenfrage. Wir schweben in der Gefahr, durch Terroraktionen von Fantasielosen und Analphabeten des Gefühls, die allmächtig sind, umzukommen. Wer glaubt, diese allmächtigen, hochbeamteten Terroristen, die seit 1945, seit dem einfältigen Truman, der Vernunft nicht zugänglich gewesen sind, wer glaubt, diese Menschen durch Blümchen überreichen oder durch Einführung von Fasttagen oder durch Händchen halten oder durch Gespräche von Mensch zu Mensch umstimmen zu können, der ist naiv und sentimental. Nein, unsere Pflichten sind ernster. Denn wir haben diejenigen, die borniert und allmächtig über das Sein oder Nichtsein der Menschheit entscheiden können, wirklich zu behindern, ihnen wirklich die Hände zu binden. Befehle wie die vor 40 Jahren erteilten, Hiroshima und Nagasaki zu vernichten, dürfen im Interesse der heutigen und künftigen Menschen nicht wieder erteilt werden. Solche Befehle und Befehlshaber darf es einfach nicht mehr geben.
Politische Praxis war für den in Breslau geborenen und 1933 vor den Nazis geflohenen jüdischen Denker angesichts der Bedrohungen des Atomzeitalters also dringend geboten. Die Hiroshima-Bombe macht Anders zu einem der Initiatoren der internationalen Anti-Atom-Bewegung. Gemeinsam mit seinem Freund Robert Jung gründete er in Österreich die Gruppe der internationalen Initiative Kampf dem Atomtod.
Politische Motive konnten jedoch auch jene Wissenschaftler für sich beanspruchen, die während des Zweiten Weltkrieges den Bau der Atombombe vorangetrieben hatten. Amerikanische Nuklearforscher rechneten schon 1943 mit dem Abwurf von Atombomben durch Hitler auf amerikanische Städte. Sie hatten die Befürchtung, dass das deutsche Forscherteam unter Werner Heisenberg auf dem Weg zur Einsatzfähigkeit dieses neuen Massenvernichtungsmittels schneller sein würde.
Das sogenannte Manhattan-Projekt, ein von der amerikanischen Regierung mit 2 Milliarden Dollar gefördertes Großunternehmen zur Entwicklung der US-Atombombe, war die Antwort auf die Bombenpläne der Nazi-Wissenschaftler. Dem Projektleiter Robert Oppenheimer schwebten nicht nur 2 Bombenabwürfe über Japan vor, sondern er ging von 50 Nuklearexplosionen aus, die nach seinen Berechnungen etwa einer einwöchigen Bombardierung mit konventioneller Munition entsprechen sollten.
Eine Ahnung von der eigentlichen Wirkung der Atombombe bekam Oppenheimer erst am 16. Juli 1945, als in der Alamogordo-Wüste von New Mexico der erste Bombentest gelang. Oppenheimer griff damals zu einem religiösen Wort der Hindus, um seiner Faszination Ausdruck zu verleihen.
Ich bin der Tod geworden, der Zerstörer der Welten.
Wenige Wochen später wurde dieser Satz in Hiroshima und Nagasaki Wirklichkeit.
41 Jahre danach, Am 13. Mai 1986 hielt Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, einen Vortrag in Montreal. Es waren gerade 3 Wochen seit der Atomkatastrophe von Tschernobyl vergangen. Auf die Frage nach dem radioaktiven Niederschlag von Tschernobyl antwortete Teller, dass selbst bei einem Einsatz der Atomwaffen aller Arsenale der Welt ein großer Teil der Menschheit nicht betroffen sein würde und sich der Schaden mehr oder weniger auf die Gebiete beschränken würde, wo die Feindseligkeiten stattfanden.
Der japanische Fischerort Yaizu zum Beispiel. Er liegt mehr oder weniger in der Nähe des amerikanischen Atomtestgeländes auf dem Bikini-Atoll. Als das Fallout der Atomtests in den 50er Jahren Japan erreichte, waren die Feindseligkeiten zwischen den USA und Japan schon lange beendet. Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren in Japan jedoch neue Opfer amerikanischer Atombomben zu beklagen. Darauf machte Günther Anders aufmerksam.
Seine Japanreise im Jahre 1958 führte den Philosophen nicht nur zu den bekannten Orten der atomaren Apokalypse. Anders reiste auch nach Yaizu, dem Geburtsort Aikichi Kubuyamas, jenes Fischers, der 4 Jahre zuvor das erste Fernopfer des Atomzeitalters geworden war. Er wurde durch die Atomtests auf den Bikini-Inseln verseucht. Obwohl Kubuyamas Fischkutter sich 130 Kilometer vom Bikini-Atoll aufhielt, wurde er mit radioaktivem Korallenstaub bedeckt. Die Atomwaffenversuche der Amerikaner hatten ihn in die Luft gewirbelt.
Nach seiner Rückkehr von dieser ersten Japanreise wandte sich Günther Anders dem Hiroshima-Piloten Claude Everly zu, als er zufällig erfuhr, dass der hochdekorierte Major der US Air Force in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingeliefert worden war.
Der Pilot des Aufklärungsflugzeuges, der am 6. August 1945 um 7.25 Uhr dem Piloten des Bombenflugzeuges die Empfehlung gab, das Primärziel Hiroshima zu bombardieren, informierte Anders in Briefen darüber, dass ihn die amerikanische Armee durch die Überweisung in die Psychiatrie zum Schweigen bringen wollte.
Claude Everly war vom Kriegshelden zum Kritiker des Atombombenprogramms geworden und hatte angefangen, vor pazifistischen Gruppen zu sprechen und den Stopp der Atomrüstung und der Atomtests zu fordern.
Everly hatte seine Rolle als Victory Boy für die amerikanische Armee nicht zu Ende gespielt. Deshalb wollten US-Generäle seine Stigmatisierung als kranken Mann. Die ungewöhnliche Leistung des hochdekorierten Offiziers der US Army bestand nach Auffassung von Günther Anders aber gerade im Verstehen und Bereuen von etwas, was er nur mitgemacht hatte, für das er aber moralisch und emotional die Verantwortung übernahm, obwohl er sich über die Konsequenzen seines Handelns nicht bewusst gewesen war. Günther Anders.
Ich glaube, in der Tat, da wir die Aktionen von der Größe von Hiroshima nicht wirklich sehen können, ich glaube in der Tat, dass derjenige, der die Realität von heute erkennen will, fantasieren muss. Dass die Wahrnehmung viel weniger leistet als die Fantasie und dass wir, um empirisch unserer Welt gewachsen zu bleiben, von der Empirie fortgehen müssen zur Fantasie.
Günther Anders konnte die Einweisung Everlys in die Psychiatrie nicht verhindern. Doch er reagierte sofort, indem er sich mit einem offenen Brief an Präsident Kennedy wandte. Er erhielt keine Antwort. Die Hoffnungen, die der Amtsantritt Kennedys wie bei vielen Intellektuellen auch bei Anders geweckt hatte, erfuhren eine erste Enttäuschung. Später fällt Anders sein Urteil über die politische Klasse.
Wir werden von Männern, die in der alten Metternich-Parole Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, auch die Parole für heute sehen, Panikmacher genannt. Jawohl, das sind wir. Sogar professionelle Panikmacher. Denn wer in der Panik die Gefahr sieht, statt in der Gefahr, vor der wir diejenigen warnen, die Angst vor der Angst haben, der verdreht die Wahrheit und macht seine Mitmenschen mutwillig blind.
Diejenigen, die wie Anders, Russell oder der Schriftsteller Graham Greene das seelische Dilemma des Claude Everly zu begreifen versuchten und sich öffentlich gegen seine Entmündigung wehrten, gerieten in den Vereinigten Staaten jener Zeit sofort in den Verdacht, im Auftrage Moskaus zu handeln. Es war die Hochzeit des Kalten Krieges. Nur wenige waren in diesen Zeiten der politischen Jagd auf Andersdenkende in den USA bereits, die atomare Aufrüstung öffentlich zu ächten. Linus Pauling etwa, der später den Friedensnobelpreis bekam, wäre beinahe hinter Gefängnismauern verschwunden.
Was jeden treffen kann, betrifft jeden.
Lautet eine der Anderssen Thesen zum Atomzeitalter. Radioaktive Wolken kümmern sich nicht um Meilensteine, Nationalgrenzen oder Vorhänge, schrieb er lange vor Harrisburg und Tschernobyl. Das Atomzeitalter verbietet es, Philosophie und Politik zu trennen, glaubt Günther Anders.
Es gibt den berühmten Ausspruch von Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, aber auch das reicht nicht mehr. Es genügt nicht, die Welt zu verändern, es kommt darauf an, sie erst einmal zu bewahren. Dann wollen wir sie verändern und sehr revolutionär verändern. Aber erstmal müssen wir in einem echten Sinne konservativ sein, in einem Sinne konservativ sein, wie kein heutiger, sich konservativ nennender Mann es zugeben wird.
Das war Hintergrund Politik. Heute Hiroshima ist überall. Günther Anders Thesen zum Atomzeitalter. Eine Sendung von Gude Japs und Ludger.
Wir haben uns nun.